NDR Info. Themen des Tages.
Am Mikrofon ist Bernd Muschborowska. Guten Abend. Die Migrationsdebatte bestimmt den Bundestagswahlkampf. Auch auf dem Sonderparteitag der Grünen, auf dem heute das Wahlprogramm verabschiedet wurde. Dauerhafte Grenzkontrollen und eine de facto Abschaffung des Asylrechts. CDU-Kanzlerkandidat Merz sorgt mit Gesetzesinitiative für heftige Diskussionen. Präsidentschaftswahl in Belarus. Lukaschenko bleibt wohl Staatschef. Unterwasserkabel zwischen Lettland und Schweden beschädigt, wahrscheinlich wieder durch äußere Einflüsse. Und Zverev im Finale der Australian Open gescheitert. Der Hamburger muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg warten. Die Grünen wollen auch nach der Bundestagswahl wieder mitregieren und, so heißt es im heute verabschiedeten Wahlprogramm, den Weg der Erneuerung fortsetzen. Die sogenannte Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP, die Ampel, hat ja nicht funktioniert. Und mit der Union könnte es nach der Wahl schwierig werden mit dem Regieren, denn die Richtung, die die Union in der Migrationspolitik einschlägt, wurde von der grünen Spitze heute heftig kritisiert. Die Union habe die politische Mitte preisgegeben, sagte der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck. Philipp Prost berichtet.
Für Robert Habeck steht fest, es ist etwas ins Rutschen geraten. Die Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, im Zweifel auch mit der AfD für schärfere Asylgesetze zu stimmen, lassen beim Kanzlerkandidaten der Grünen die Alarmglocken schrillen.
Früher hatte die Union hinter sich stehen, die Mitte, die Mitte, diese Mitte ist jetzt leer.
Die Kritik an Friedrich Merz zieht sich wie ein roter Faden durch den Parteitag. Seine Forderungen nach dem Mordanschlag in Aschaffenburg und ein möglicher Schulterschluss mit der AfD sind das bestimmende Thema. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wirft dem CDU-Chef politische Erpressung vor. Er fordert von Merz, seinen Kurs schnell zu korrigieren. Demokraten, sagt Habeck, müssten einigungsfähig bleiben.
Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht friss oder stirb, heißt nicht entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen. Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie.
Im Fall von Aschaffenburg fordert Robert Habeck eine ehrliche und harte Analyse, die nicht von Wahlkampfrhetorik weggewischt werden dürfe. Seiner Meinung nach müssen die Behörden in die Lage versetzt werden, Morde wie in Aschaffenburg im Vorfeld zu verhindern.
Hätte man es entdecken können, haben wir die Erkenntnismöglichkeiten, das zu tun. Und wenn es entdeckt wird, haben wir genug Personal, haben wir auch die rechtlichen Möglichkeiten, Täter, die Polizisten, Weihnachtsmärkte, Menschen auf Weihnachtsmärkten, Kindern ermorden wollen, zu identifizieren, zu kontrollieren, dingfest zu machen, gegebenenfalls abzuschieben.
Europarechtlich umstrittene Maßnahmen wie permanente Kontrollen an allen deutschen Grenzen lehnen die Grünen ab. In großer Einigkeit beschließen sie dann am Nachmittag auch ihr Programm für die Bundestagswahl. Obwohl beim Parteivorstand im Vorfeld fast 2000 Änderungsanträge eingegangen sind, konnten die meisten Konflikte schon vor dem Parteitag gelöst werden. Diskussionen gab es unter anderem zu der Forderung, künftig deutlich mehr als 2% der deutschen Wirtschaftskraft in Verteidigung zu investieren. Außenministerin Annalena Baerbock überzeugte die Delegierten aber schließlich, dem Vorschlag der Parteispitze zu folgen.
Jetzt muss sich Europa auf Deutschland verlassen können und dafür braucht es auch weitreichende Waffensysteme, dass wir weiter deutlich mehr als 2% in unsere eigene und damit die europäische Sicherheit investieren.
In ihrem Wahlprogramm setzen sich die Grünen außerdem dafür ein, das Deutschland-Ticket wieder günstiger zu machen. Kleinere und mittlere Einkommen wollen die Grünen steuerlich entlasten und der Mindestlohn soll auf 15 Euro steigen.
Philipp Prost berichtete. Und während die Grünen ihr Wahlprogramm verabschiedeten, ging die vom Kanzlerkandidaten der Union angestoßene Debatte um die Migrationspolitik weiter. Friedrich Merz hatte ja angekündigt, einen neuen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen mit dauerhaften Grenzkontrollen und einer de facto Aufhebung des Asylrechts. Zwar warb Merz um die Zustimmung von SPD, Grünen und FDP, doch er ließ durchblicken, dass er zur Not auch Stimmen der AfD in Kauf nehmen würde. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Wie hältst du es mit der AfD? Friedrich Merz, CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union, sorgte in den letzten Tagen für Unklarheit. Hatte er in der Vergangenheit beteuert, eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben, klang das nach dem tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg plötzlich ganz anders. Der Christdemokrat präsentierte Ideen zur Verschärfung der Migration, die die Union im Bundestag einbringen werde.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen.
Inzwischen liegen die Entwürfe für die Anträge vor. Sie enthalten strenge Maßnahmen, zum Beispiel dauerhafte Grenzkontrollen, das Zurückschicken von Asylsuchenden und die Festnahme von Menschen, die ausreisen müssen. Außerdem wird klar gemacht, dass man sich von der AfD abgrenzen will, wohl um zu verhindern, dass die Partei im Bundestag zustimmt. So heißt es in dem Text.
Wer die illegale Migration bekämpft, entzieht auch Populisten ihre politische Arbeitsgrundlage. Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen.
Bei einem Wahlkampfauftritt im Münsterland spricht Merz über die beiden Anträge und macht auch hier klar:
Die richten sich nicht an die AfD. Die richten sich an die SPD, an die Grünen und an die FDP. Diejenigen, die heute zusammen immer noch im Deutschen Bundestag die Mehrheit haben.
Merz hebt hervor, die Abgeordneten von CDU und CSU und AfD hätten keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Bei der AfD dürften die Anträge der Union inhaltlich auf Zustimmung treffen. Die Co-Parteichefin der AfD und deren Kanzlerkandidatin Alice Weidel hatte dem CDU-Vorsitzenden Merz gerade erst in einem offenen Brief Zusammenarbeit in der Asylpolitik angeboten. Befragt nach den Vorschlägen der Union reagiert Weidel im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio allerdings zurückhaltend.
Wir werden sehen, was diese Woche auf den Tisch kommt. Wir werden die Verantwortung für unser Land wahrnehmen.
Weidel spricht von Nebelkerzen.
Das ist Wählertäuschung aus meiner Sicht. Die Union muss Gesetze einbringen.
Nicht schmecken dürfte Weidel Merz Abgrenzung von der AfD. Und dennoch sagt sie:
Die CDU verweigert sich mit ihrer Brandmauer und der Blockadehaltung einer bürgerlichen Wende in diesem Land.
Die von der Union umworbenen Grünen bleiben zurückhaltend. Robert Habeck, Kanzlerkandidat der Grünen, äußert sich auf dem Parteitag in Berlin besorgt darüber, dass AfD-Stimmen den Unionsanträgen helfen könnten.
Nichts daran ist harmlos. Man sollte das nicht als strategische Fehlleistung abtun.
Kritik Richtung Union kam auch von den Sozialdemokraten. SPD-Chef Lars Klingbeil kritisierte, Merz breche alte CDU-Prinzipien, spalte die Mitte und schade Europa. Wie hältst du's mit der AfD? Vor der letzten geplanten Bundestagswoche, vor den Wahlen, läuft eine heftige Debatte darüber.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Und das Thema Migration und innere Sicherheit stand heute auch im Mittelpunkt der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Matthias Deiß fragte Olaf Scholz, ob er sich, gemäß seinem Wahlslogan, weiterhin als Kanzler der inneren Sicherheit fühle.
Ja, denn wir haben sehr gehandelt und wir haben sehr viele Gesetze geändert. So viele, wie in den letzten 20 Jahren nicht geändert worden sind. Was ich durchgesetzt habe, hat sich niemand vorher zugetraut. Zum Beispiel haben wir Abschiebegewahrsam verlängert, die Möglichkeiten zu Abschiebegewahrsam und Haft ausgeweitet. Wir haben die Möglichkeiten verbessert, streng vorzugehen. Das Asylbewerberleistungsgesetz mit geringeren Leistungen wird jetzt länger gewährt, sodass nicht höhere kommen. Wir haben dafür gesorgt, dass jetzt zum Beispiel auch möglich ist, Leistungen einzustellen, wenn jemand eigentlich zurückkehren muss, zum Beispiel wie in dem Fall, den wir gerade diskutiert haben, nach Bulgarien. Und ich frage mich, ob diese Dinge jetzt alle gemacht werden. Aber das Wichtigste war, dass ich mit vielen Traditionen brechend Grenzkontrollen an allen deutschen Außengrenzen eingeführt habe. Mit der Konsequenz, dass diejenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, um 30% zurückgegangen sind. Und mit den neuen Möglichkeiten hat auch die Zahl der Rückführung zugenommen, was ich für richtig halte.
Überrascht mich nicht, dass Sie auf Ihre Erfolge zu sprechen kommen. Sie haben aber gehört, die Menschen, bei denen kommt das teilweise anders an. Und deswegen wollen wir uns das mal im Detail ein bisschen ankommen. Sie haben die Zahl der Asylzahlen genannt, und das stimmt. Die sind im letzten Jahr gesunken. Aber es stimmt auf der anderen Seite eben wieder nur bedingt. Denn tatsächlich, wenn man die letzten Jahre vor Corona zeigt, sieht man, sie sind immer noch sehr, sehr hoch. Und die Leute, die merken das.
Klar, die merken das. Ich merke das ja auch. Deshalb habe ich diese weitreichenden Gesetzesverschärfungen durchgesetzt. Das war nicht ganz einfach. Und ein paar der Gesetze, die wir jetzt noch durchsetzen wollen, sind ja im Deutschen Bundestag und können sofort beschlossen werden. Der größte Erfolg ist, dass wir es geschafft haben, nach 8 Jahren Stillstand in Europa neue Regeln für ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu schaffen. Weil wir sind ja die Leidtragenden dafür, dass es nicht funktioniert. Jetzt wird es so sein, dass mehr an den Außengrenzen passiert, die auch besser geschützt werden, den Außengrenzen Europas, dass viele Verfahren direkt vor Ort durchgeführt werden, dass endlich alle registriert werden. Und ein Ärgernis, das mich wirklich schon sehr lange umgetrieben hat, wird dann auch abgestellt werden, nämlich dass wir Leute zurückschicken können und müssen in die Länder, wo sie ihr Asylverfahren in Europa schon betreiben müssen, weil sie da schon angefangen haben. Und das konnte und kann bisher sehr bürokratisch verhindert werden. Einige Länder haben eine große Übung. Das wird dann anders sein. Wir teilen nur noch mit, der kommt.
Aber auch beim Thema Abschiebung muss ich noch mal nachhaken. Sie haben gesagt, wir werden und müssen im großen Stil abschieben. Und ja, die Abschiebezahlen sind im vergangenen Jahr gestiegen. Aber wieder, sie liegen auch da weit hinter den Zahlen, die wir vor Corona hatten, zurück. Der letzte Abschiebeflieger nach Afghanistan etwa, der ging vor den Landtagswahlen im Osten. Der nächste soll jetzt einen Tag vor der nächsten Bundestagswahl gehen. Glauben Sie nicht, dass viele Leute sagen, da, das ist Symbolpolitik?
Das wird welche geben, die das sagen, aber die haben alle nicht recht. Und insbesondere diejenigen, die das politisch behaupten, das meine ich jetzt in Bezug auf Politikerinnen und Politiker. Deutschland ist das einzige Land, das einen Abschiebeflug nach Afghanistan hingekriegt hat in Europa. Das war nicht ganz einfach, weil wir ja keine diplomatischen Beziehungen haben mit dem Land, weil das auch sehr, sehr kompliziert ist. Da muss wirklich viel, viel Vorarbeit geleistet werden. Und da hören wir nicht auf. Deshalb sage ich, Straftäter gehören in jedes Land zurückgeführt. Und wir wollen das, wo wir die Möglichkeiten haben, auch durchsetzen und scheuen keine Mühe, Beweis erbracht, und werden das auch weiter tun. Und ich will gerne dazu sagen, dass die Abschiebung auch deshalb ein wichtiges Thema sind, weil das ja sehr kompliziert verteilt ist. Es sind die fast 600 Ausländerbehörden, die 16 Länder, die dafür zuständig sind. Und natürlich krankt unsere deutsche Debatte ein wenig daran, dass viele denken, wenn das ein Thema ist, das uns alle betrifft, muss es auch eine Zuständigkeit beim Bund geben. Die gibt es aber gar nicht. Wir haben eine Zuständigkeit für Gesetze. Wir haben eine Zuständigkeit dafür, in Europa was hinzukriegen. Das haben wir gemacht. Wir haben eine Zuständigkeit dafür, dass wir mit den Ländern, wo die herkommen, verhandeln, dass sie ihre Staatsbürger zurücknehmen. Das haben wir gemacht. Und wir schaffen sogar Rückführungsflüge in Länder, wo das keiner geglaubt hat, wie Afghanistan.
Schauen wir bei den Abschiebungen bitte noch mal nach vorne. Der syrische Außenminister hat diese Woche in Davos gesagt, die Sicherheitslage in seinem Land sei jetzt akzeptabel. Sein Land sei für niemand mehr eine Bedrohung. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an? Und was bedeutet das für Syrer in Deutschland mit eingeschränktem Schutzstatus?
Zunächst mal, wir beobachten die Lage und das ist leider noch nicht gelaufen. Wir kämpfen aber sehr darum und reden auch mit der syrischen Regierung, dass sie einen Prozess in Syrien möglich macht, wo viele Länder, wo viele Gruppen in dem Land zusammenarbeiten. Das gibt viele unterschiedliche religiöse Gruppen, es gibt sehr viele unterschiedliche ethnische Gruppen und alle müssen einen Platz in dem künftigen Syrien finden. Das wäre sehr wichtig. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass das auch möglich wird und machen Druck, dass das in diese Richtung auch geht. Aber die Frage, die ja damit verbunden ist, will ich auch beantworten. Wird es einen Zeitpunkt geben, wo zum Beispiel Straftäter nach Syrien zurückgeführt werden können? Ja, und ich hoffe, der ist bald. Und das ist das dringendste Anliegen. Wird es so sein, dass diejenigen, die hier nicht Fuß gefasst haben, vielleicht zurückkehren in die Länder, wo sie herkommen, in diesem Fall Syrien? Ja, das vermute ich. Aber da müssen wir abwarten, ob diese Entwicklung auch tatsächlich so kommt, wie wir hoffen dürfen. Denn wenn jetzt dort ein riesiger Bürgerkrieg beginnt, dann wäre alles vergebens, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben.
Herr Scholz, jetzt gucken wir mal auf die kommende Woche. Da will Friedrich Merz im Bundestag Anträge für eine Migrationswende einbringen. Und Sie sagen, man muss sich da Sorgen machen, ob er eventuell nach der Wahl nicht doch mit der AfD zusammenarbeitet, obwohl er selbst das ausschließt. Muss Ihre Sorge nicht eigentlich sein, dass Friedrich Merz jetzt endgültig davonzieht? Denn das Thema Migration ist nun mal das Wahlkampfthema für viele. Und die meist eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich schärfere Bestimmungen.
Ich wünsche mir die auch und ich habe sie durchgesetzt. Das unterscheidet mich von den ganzen, die viele Sprüche klopfen. Ich habe schon 22, 23 angefangen. Leider, sage ich ausdrücklich, wäre das jetzt für viele, auch berufliche Beobachter der Politik, ganz schwierig, die vielen, vielen Gesetzesänderungen zu beschreiben. Aber sie sind gekommen, damit das mit den Rückführungen besser wird. Und man sieht ja,
haben
die
Ergebnisse. Haben wir gerade schon gehört. Aber jetzt ist die Frage, muss man sich wirklich Sorgen machen, dass Friedrich Merz mit der AfD nach der Wahl zusammenarbeitet?
Ich kann die Frage nicht mehr beantworten. Ich habe in vielen Interviews öffentlich gesagt, dass ich glaube, dass ich mich da auf ihn verlassen kann. Und ich habe es übrigens auch in Hintergründen gesagt, ich kann das nicht mehr sagen. Und was mich natürlich zusätzlich bedrückt, ist, dass vor der Wahl in Österreich auch alle gesagt haben, sie regieren nicht mit der FPÖ, die ÖVP, die SPÖ natürlich und die NEOS, also die dortigen Liberalen. Und es haben 70% der Österreicher eine Partei gewählt, also nicht die FPÖ gewählt. Und jetzt wird wahrscheinlich ein FPÖ-Kanzler mit ÖVP-Stimmen gewählt. Das macht mich skeptisch und ich sage das ausdrücklich, weil ja auch die Debatte, die wir jetzt führen, eine ist, in der viele Dinge auf den Weg gebracht, also vorgeschlagen werden, die schlichtweg gegen das Grundgesetz und die europäischen Verträge verstoßen. Ich glaube, Helmut Kohl wäre nicht zufrieden mit dem CDU-Vorsitzenden.
Olaf Scholz in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Auch 4 Tage nach der Messerattacke auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg steht die kleine Stadt im Nordwesten Bayerns unter Schock. Mehrfach haben sich seit Mittwoch tausende Bürgerinnen und Bürger versammelt, um ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Auch heute bei der Trauerfeier in der Stiftskirche von Aschaffenburg. Martin Hähnlein berichtet.
Trotz des nasskalten Wetters hatten sich hunderte Menschen vor der Stiftskirche in Aschaffenburg versammelt, um dem ökumenischen Trauergottesdienst beizuwohnen. Im Mittelpunkt der Trauerfeier stand die Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen. 3 Geistliche versuchten, das Unfassbare in Worte zu packen und Trost zu spenden. Der Würzburger Bischof Franz Jung zitierte aus der Bibel.
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi, fragt Paulus. Not? Ja, Not. Die Not, dass wir keine Antworten haben auf die quälenden Fragen nach dem Warum.
Noch immer sind viele Fragen offen, etwa warum der offenbar psychisch kranke Afghane trotz seiner Ausreisepflicht noch in Deutschland war, warum er eine Gruppe von Kleinkindern im Park Schöntal mit einem Küchenmesser angreifen und 2 Menschen töten sowie 3 weitere schwer verletzen konnte, warum er offenbar unter dem Radar der Behörden blieb, obwohl er bereits in der Vergangenheit mehrfach straffällig und psychisch auffällig geworden war. Auch der evangelische Landesbischof Christian Kopp rang um Worte.
Da hilft nichts, außer nah bleiben, zusammenstehen, für die Kinder da sein und für alle, die in Angst leben, verstört sind, verschreckt.
Mit dabei auch der Imam der muslimischen Gemeinde von Aschaffenburg, Zishan Mehumut. Er betonte, dass es der Respekt vor den Opfern verbiete, jetzt politische Forderungen aufzustellen und bekam spontanen Beifall in der Kirche.
Die Opfer waren Teil von uns, ein Teil von unserer Heimat, unserem Deutschland und unserer Stadt, ein Teil unserer Menschheitsfamilie.
Neben Bundesinnenministerin Nancy Faeser waren auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sowie weitere Spitzenpolitiker aus dem Freistaat nach Aschaffenburg gekommen. Vor Beginn des Gottesdienstes legten Faeser und Söder am Tatort im Park Schöntal jeweils einen Kranz nieder. Später im Gottesdienst dankte Söder dem 41-Jährigen, der bei der Messerattacke einschritt und ebenfalls getötet wurde. Söder kündigte an, dem Mann posthum die bayerische Rettungsmedaille zu verleihen. Die Folgen der Tat für den künftigen Kurs Deutschlands in der Migrationspolitik standen in Aschaffenburg nicht zur Diskussion. Hier dominieren noch immer Trauer und Fassungslosigkeit.
Martin Hähnlein berichtete. Präsidentschaftswahlen in Belarus gab es heute. Die Wahllokale sind inzwischen geschlossen, die Stimmen werden ausgezählt, aber die Wiederwahl von Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko gilt als sicher. Denn eine echte Opposition gibt es nicht mehr. Schon 2020 ließ Lukaschenko Massenproteste gegen seine Wiederwahl mit Gewalt niederschlagen. Die führenden Oppositionspolitiker sind ins Exil geflüchtet. Belarus gilt als letzte Diktatur Europas und als enger Verbündeter Russlands. Frank Eichmann berichtet.
Wahllokal Nummer 26 in Minsk gestern Nachmittag. Alle paar Minuten kommen Wähler vorbei, denn bereits seit Mittwoch kann in Belarus abgestimmt werden. Offiziell haben bereits über 36% ihre Stimme vorzeitig abgegeben. Wer sich äußert vor dem Mikrofon eines zugelassenen westlichen Korrespondenten, freut sich, wie hier die 70-jährige Valentina Jewgenjewna. Wir stimmen für Lukaschenko, unseren Batka, wie wir sagen. Wir tun das freiwillig, weil wir gut leben, alles haben. Wir glauben an ihn, vertrauen ihm und nach so vielen Jahren seiner Arbeit als Präsident brauchen wir keinen anderen mehr. Es könnte keinen besseren Präsidenten geben als diesen. 30 Jahre sind es bereits, Amtszeit 7 des engen Putin-Vertrauten steht bevor. Vielleicht würde die Mehrheit der Wahlberechtigten ohnehin für den 70-jährigen Amtsinhaber stimmen. Aber dass der genauso hart gegen Widerstand vorgehen würde wie 2020 bei den Massenprotesten nach einer vermutlich massiv zu seinen Gunsten manipulierten Wahl, das konnte man Lukaschenko am Freitag bei diesen Worten entnehmen.
Wir behalten das Wichtigste.
Wir werden das Wichtigste bewahren, die Diktatur der Ordnung, der Gerechtigkeit, der Güte und des Respekts vor den Menschen, vor allem den arbeitenden Menschen. Wir tanzen nicht nach der Pfeife anderer, wir beugen uns nicht der Peitsche und wir lassen nicht zu, dass der Stiefel eines Eindringlings unseren Heimatboden betritt. Nach den Massenprotesten 2020 mussten Hunderttausende Belarus verlassen. Auch wenn in den vergangenen Monaten etwa 200 politische Gefangene begnadigt wurden, mindestens 1200 sitzen immer noch in Haft. Immerhin, eine Amnestie für die Inhaftierten und ein Rückkehrrecht für die ins Ausland Vertriebenen, das vertritt Anna Kanopatskaja öffentlich. Sie ist die einzige Frau im Präsidentschaftsbewerberfeld. Auf den Stimmzetteln stehen neben Lukaschenko insgesamt 4 Gegenkandidaten, allesamt aussichtslos. Auch deshalb aussichtslos, weil sie handverlesen zugelassen wurden und nicht wirklich starke Gegenpositionen vertreten.
Frank Eichmann berichtete. In der Ostsee ist heute schon wieder ein Unterwasserkabel beschädigt worden. Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Glasfaserkabel zwischen Lettland und Schweden. Das sei wahrscheinlich durch äußere Einflüsse geschehen, berichtete der öffentliche lettische Rundfunk LSM unter Berufung auf den Kabelbetreiber. Einzelheiten von Julia Weschenbach.
Nicht nur die lettische Marine, auch Schiffe und Flugzeuge der NATO sind im Einsatz, um den Vorfall zu untersuchen. Die lettische Regierungschefin Evika Siliņa sagte bei einer Pressekonferenz: Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Schaden durch Fremdeinwirkung und von größerem Umfang. Die Marine hat den möglichen Ort des Schadens inspiziert. Der Schaden war an einem Glasfaserkabel zwischen der lettischen Hafenstadt Ventspils und der schwedischen Insel Gotland entdeckt worden. Er habe keine Folgen für Endkunden, hieß es. Das Ostseekabel liege in einer Tiefe von mehr als 50 Metern, berichtete die lettische Marine. Deshalb werde es noch dauern, bis die genaue Ursache ermittelt werden könne. Mehrere Schiffe, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe des Kabels befunden hätten, seien identifiziert worden, sagte ein Vertreter der lettischen Marine. Die Marine habe ein Patrouillenschiff zu einem der Schiffe entsandt. Dabei seien aber keine verdächtigen Aktivitäten an Bord entdeckt worden. Das Schiff sei auf dem Weg nach Russland. 2 weitere Schiffe hätten sich im Bereich der Schäden aufgehalten, berichteten die lettischen Streitkräfte. Regierungschefin Siliņa erklärte: Der Schaden ist in der schwedischen Wirtschaftszone entdeckt worden. Ich bin deshalb im Kontakt mit dem schwedischen Ministerpräsidenten sowie den anderen baltischen Regierungschefs. Wir kooperieren natürlich mit Schweden und der NATO. Und wir haben die schwedische Küstenwache gebeten, uns bei den Ermittlungen zu helfen. Schweden hat uns alle Unterstützung angeboten, die wir brauchen. Die NATO hat ihre Präsenz in der Ostsee nach mehreren ähnlichen Vorfällen verstärkt. Zuletzt war Weihnachten ein Kabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden, vermutlich durch den Anker eines Schiffes. Ermittelt wird gegen die Besatzung des Tankers Eagle S, der Teil der russischen Schattenflotte sein soll.
Julia Weschenbach berichtete. Und nun zum Sport in den Themen des Tages. Tennisprofi Alexander Zverev will in diesem Jahr endlich sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen. Die erste Chance hatte der Hamburger heute früh im Endspiel der Australian Open. Aber er muss weiter warten und wird sich steigern müssen. Der Sport mit Florian Neuhaus.
Ja, wir schauen allerdings zuerst einmal zum Fußball mit dem FC St. Pauli. Der spielt gerade gegen Union Berlin. Dort steht es in der 67. Minute 2:0 und die St. Paulianer könnten einen Befreiungsschlag landen. Wenn es dabei bleibt, vergrößern sie ihren Abstand hin zu den Abstiegsplätzen auf 6 Punkte. Hoffenheim hat heute Nachmittag schon 2:2 bei Eintracht Frankfurt gespielt, würde damit also auch hinter den St. Paulianern bleiben. Und wir wollen nun ans Hamburger Millerntor schalten. Dort ist meine Kollegin Ina Kast, die das Spiel für uns kommentiert.
In 60 ab jetzt.
Oh, da gab es gerade einen Fehler, das tut mir leid. Wir sind noch einmal zurück bei Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. 2:2 habe ich gerade erzählt. Es ist in der 5. Minute der Nachspielzeit erst der Ausgleich gefallen. Hoffenheims Adam Loschek hat dort getroffen. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller ärgerte sich sehr über dieses Ergebnis, sagte aber auch:
Hoffenheim hat aber auch ein richtig gutes Spiel gemacht und von daher, wir nehmen den Punkt mit. Es fühlt sich gerade nicht gut an, ehrlicherweise, aber am Ende haben wir jetzt auch das Ding nicht verloren. Wir haben einen Punkt mitgenommen, weiter geht's.
Genau, und nun kommen wir dann wirklich gleich zum FC St. Pauli gegen Union Berlin. Ich habe es eben gerade schon einmal kurz gesagt, es sind 68 Minuten gespielt, 2:0. St. Pauli führte bereits zur Pause mit 1:0. Morgan Gilavogi hat dort getroffen in der 31. Minute und legte dann in der 51. Minute nach. Und jetzt wollen wir uns den Live-Stand denn auch abholen.
Es braucht eine Bundesliga-Premiere für Union Berlin. Den Eisernen ist es bislang noch nie gelungen, in der Bundesliga aus einem 0:2-Rückstand noch was Zählbares zu machen. Vielleicht klappt es ja noch heute. Ich habe aber so meine Zweifel, auch wenn die Hereingabe von Vertessen sicherlich was gebracht hat. Das war vielleicht ein guter Schachzug von Trainer Steffen Baumgart, ihn reinzubringen für den Verteidiger Leopold Querfeld. St. Pauli jetzt aber baut den nächsten Angriff von hinten auf. Jetzt viel Platz im zentralen Mittelfeld für Johannes Eggestein, der eigentlich Stürmer ist für den FC St. Pauli, gibt raus zum zweimaligen Torschützen Gilavogi. Jetzt spielen sie es aber doch noch mal hinten rum, die Hausherren. Also das ist bislang im zweiten Durchgang noch nicht so ganz brenzlig für den FC St. Pauli. Die Unioner müssen eigentlich nach vorne alles geben, alles werfen, aber sie liegen halt mit 0:2 hinten in Hamburg und es sind ja nur noch 20 Minuten regulär zu spielen. Das ist also eine verdammt schwierige Aufgabe für die Gäste, für das Team von Trainer Steffen Baumgart. Jetzt gibt es eine kleine Verletzungsunterbrechung, da liegt nämlich ein St. Paulianer am Boden. Vorhin musste Alexander Blessin schon einmal wechseln. Lars Ritzka, der in der Dreierabwehrkette gespielt hat, ist zur Halbzeitpause rausgegangen. Für ihn ist Bukalfa reingekommen, wobei sich jetzt eher Winterneuzugang Sands in dieser Dreierkette hinten formiert. Und Bukalfa.
Und wir schalten uns da einmal raus, weil wir auch noch eben auf das Spiel von Alexander Zverev schauen wollen, der heute Morgen die Chance hatte, die Australian Open zu gewinnen, leider verloren hat gegen Jannik Sinner. Und Marcel Stober berichtet für uns aus Melbourne.
Es war das Ende eines doch überraschend einseitigen Finales. Jannik Sinner verwandelt seinen ersten Matchball gegen Alexander Zverev. Nur 3 Sätze braucht er gegen Zverev. Die Nummer 1 gegen die Nummer 2 der Welt. Ein ernüchterndes Schaulaufen von Sinner.
Und Sinner passiert Alexander Zverev am Netz. Er reißt die Arme nach oben.
Und gewinnt seinen 3. Grand-Slam-Titel, während Alexander Zverev zum 3. Mal nach so einem Finale leer ausgeht. Jannik Sinner konnte jedes seiner Aufschlagspiele durchbringen, ließ kein Break zu, machte viel weniger Fehler als der Deutsche und bewies am Ende Größe, als er Zverev tröstete, als ihm die Tränen kamen. Im 2. Satz erzwang er zumindest einen Tiebreak, doch auch dieses 7:4 für Sinner bot keinen wirklichen Nervenkitzel.
Ich meine, heute war Jannik zu gut. Also das ist ein Fakt. Da kann man sich Dinge schönreden, aber es ist halt so. Und ich muss jetzt schauen, wie ich heute besser werden kann.
Jannik Sinner ist auf Hartplätzen der beste Spieler der Welt. 21 Partien in Folge hat er nun gewonnen. Zverev muss jetzt die Augen auf Paris und auf die French Open richten. Auf Sand ist Sinner vielleicht schlagbar.